Ja, ich freue mich sehr, hier zu sein. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube tatsächlich, der letzte Sonntagsgottesdienst, den ich hier war, ist 11 Jahre her. So in den Startphasen der CGS, als sie hier aus der CGM rausgegründet wurde, bin ich mitgegangen. Dann später da auch Vikar und Pastor geworden. Ja, sehr schön hier zu sein. Und nicht nur das hat euch der Clemens eingebrockt. Und ich hoffe, ich kann das so ein bisschen, was er jetzt hier an Erwartungen hochgeschraubt hat, auch liefern. Sondern auch das Thema hat Clemens euch eingebrockt. Er hat mich gefragt, ob ich was zu Nachhaltigkeit predigen kann. Und es ist ein Thema, was mir sehr auf dem Herzen liegt. Deswegen die Grenzen des Wachstums. Unsere gegenwärtige Situation ist so verwickelt und so sehr Ergebnis vielfältiger menschlicher Bestrebungen, dass keine Kombination rein technischer, wirtschaftlicher oder gesetzlicher Maßnahmen eine wesentliche Verbesserung bewirken kann. Ganz neue Vorgehensweisen sind erforderlich, um die Menschheit auf Ziele auszurichten, die anstelle weiteren Wachstums auf Gleichgewichtszustände führen. Sie erfordern ein außergewöhnliches Maß an Verständnis, Vorstellungskraft und politischem und moralischem Mut. Ein Zitat: Unsere Situation, die ist so verwickelt, dass keine Kombination technischer, wirtschaftlicher, gesetzlicher Maßnahmen eine wesentliche Verbesserung bewirken kann. Und man könnte meinen, es sei so ein Satz nach 2,5 Jahren Corona-Resignation. Erst Corona, dann russischer Angriffskrieg, Energiekrise und das dann auch noch durchsetzt mit Umweltkatastrophen hier in Deutschland. Letztes Jahr Flut, dieses Jahr Dürre und wir wissen, die meisten Regionen oder viele Regionen in der Welt sind noch schlechter weggekommen. Und vor diesem Winter jetzt, mit all den Problemen ist unsere Situation so verwickelt, dass da weder Politik noch Technik noch Wirtschaft eine wesentliche Verbesserung bewirken kann. Könnte man meinen, es ist aber eine Schlussfolgerung aus einer 50 Jahre alten Studie. Eine Studie des MITs, die Grenzen des Wachstums, Bericht des Club of Rome zur Lage der Menschheit. Relativ bekannt, der ein oder andere wird es sicherlich schon mal gehört haben. Und Sie sagen da, die Lösung, wenn sie nicht Politik oder Technik oder Wirtschaft oder sonst was ist, muss sein, ganz neue Vorgehensweisen, um die Menschen auf Ziele auszurichten, die anstelle von weiterem Wachstum Gleichgewichtszustände fördern. Und ob es dieses ganz Neue wirklich braucht, das wage ich zu bezweifeln. Für die komplexen gesellschaftlichen Probleme, vielleicht auch so ein Stück weit für unsere persönlichen Probleme, dass wir da eine wesentliche Verbesserung bekommen. Ich glaube, dafür braucht es nicht was ganz Neues. Aber ich fange noch mal kurz an bei der gesellschaftlichen Debatte. Grenzen des Wachstums, es geht um Nachhaltigkeit. Und da ist in den letzten Jahren die Klimakatastrophe der zentrale Anstoß für das Nachdenken. Das Nachdenken über Nachhaltigkeit. Das sind Klimastreifen, das sind die durchschnittlichen Temperaturen in den Jahren 1870 bis 2017. Und 2018 bis 2022 ist noch mehr im Dunkelroten, das Blau kälter, Rot wärmer. Ich halte mich relativ kurz, ihr kennt vieles wahrscheinlich. Wenn sich nichts drastisch verändert, wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach Dürren nochmal massiv zunehmen, viele Tierarten aussterben, Wälder und ganze Landstriche wiederholt abbrennen, Städte an Meeresküsten untergehen, viele 100 Millionen Menschen ihre Heimat verlieren und fliehen und unzählige davon auf der Flucht in den globalen Norden sterben. So ein paar Schlaglichter. Das Problem ist bekannt. Und jetzt die Abhängigkeit von so einem irren Partner bei fossilen Energien kommt in Europa noch mal besonders hinzu im Moment. Aber Klimawandel, Klimakrise, das ist eine globale Bedrohung und ist eine langsame Bedrohung. Vielleicht kennt ihr CO2-Rechner. so ein Tool, man gibt ein, wie man lebt, was man so tut, und dann bekommt man heraus, wie viele Ressourcen man persönlich verbraucht. So, wenn ich das mache, dann ist das Ergebnis ein ganz kleines bisschen vielleicht unter dem deutschen Durchschnitt, aber trotzdem so, wenn alle so leben würden wie ich, dann bräuchten wir global gesehen 3 Planeten. So. Und Nachhaltigkeit, obviously, ist der Gedanke, dass dann maximal 1 steht. Und das nicht bei mir persönlich, sondern weltweit. Dass so viel an natürlichen Rohstoffen, an Metallen, Öl, Kohle, aber auch Wasser, CO2 verbraucht wird, dass das nicht langfristig den Planeten auszehrt. Und ich glaube, gerade der CO2-Rechner ist ein richtig schönes Beispiel, dass manche Impulse in dieser Debatte aus einer unerwarteten Richtung kommen. Weiß jemand von euch, wer CO2-Rechner groß gemacht hat, bekannt gemacht hat, gepusht hat? So, also nicht erfunden, aber so richtig groß gemacht, wo jeder seinen eigenen Verbrauch sehen kann, seinen eigenen Anteil an der Zerstörung der Schöpfung, seinen eigenen Anteil am Klimawandel. Das war der Mineralölkonzern BP. Und das nicht, weil die besorgt waren, irgendwie über steigende Temperaturen oder so, sondern um ganz bewusst den Blick auf die Verantwortung jedes Einzelnen zu lenken und nicht auf das große Ganze. Und für den einen oder anderen vielleicht auch unerwartet, die Bibel ist nicht komplett schweigsam oder nutzlos zum Thema Nachhaltigkeit. Wenn wir im ersten Buch Mose anfangen, da wo wir gerade schon auch so ungefähr waren, sogar noch davor, 2. Kapitel, Vers 15, Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaut und bewahrt. Der Garten Eden ist ein Bild für die ganze Welt. Und Gott sagt, bebaut die Erde und bewahrt die Erde. Man kann auch übersetzen, bewirtschaftet die Erde und behütet sie. Und das ist erstmal sehr allgemein, vielleicht auch ein bisschen banal, aber ich glaube, der christliche Ausgangspunkt, wenn es irgendwie um Umwelt, um Nachhaltigkeit, um Klimawandel geht. Gott hat diese Welt geschaffen. Es ist seine Welt, es ist seine Schöpfung. Und ein Auftrag an uns ist, diese Welt zu bebauen, die Fruchtbarkeit der Erde zu nutzen und sie zu erhalten. Gottes Schöpfung, seine Geschöpfe, den Lebensraum, den wir brauchen, nicht zu zerstören. Was das jetzt konkret heißt, lässt sich dann nicht direkt aus der Bibel ablesen. Aber schon mal, es ist Gott nicht egal, was mit dieser Welt passiert. Auch wenn es eine kommende Welt gibt. In der Bibel steht nicht, wie wir konkret Dinge verändern müssen. Aber es heißt nicht, dass da nicht mehr steht als, boah, Gott ist die Erde wichtig. Es gibt da sehr, sehr konkrete Anweisungen, wie Wirtschaft, wie Konsum funktionieren soll. Nur gibt es die nicht für unsere Zeit, sondern für das alte Israel. Wir steigen einmal ein im 3. Buch Mose, Kapitel 25. Das ist so, auf der Flucht, nach der Flucht aus Ägypten sind die am Berg Sinai und Gott erlässt zahlreiche Gebote und Verbote. Und Kapitel 25, Vers 1, spricht der Herr zu Mose auf dem Berg Sinai. Rede mit den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde, so soll das Land dem Herrn einen Sabbat feiern. 6 Jahre sollst du dein Feld besäen und 6 Jahre deinen Weinberg beschneiden und die Früchte einsammeln. Aber im 7. Jahr soll das Land dem Herrn einen feierlichen Sabbat halten. Da sollst du dein Feld nicht besäen, noch deinen Weinberg beschneiden. Was von selber nach deiner Ernte wächst, sollst du nicht ernten. Und die Trauben, die ohne deine Arbeit wachsen, sollst du nicht lesen. Ein Sabbatjahr des Landes soll es sein. Was das Land während seines Sabbats trägt, davon sollt ihr essen. Du und dein Knecht und deine Magd, deine Tagelöhner und dein Beisasse, die bei dir weilen. Dein Vieh und das Wild in deinem Land, All sein Ertrag soll zur Nahrung dienen. Du sollst zählen 7 Sabbatjahre, 7 mal 7 Jahre, das ist die Zeit der 7 Sabbatjahre, 49 Jahre mach. Da sollst du die Posaune blasen lassen durch euer ganzes Land am 10. Tag des 7. Monats, am Versöhnungstag. Und ihr sollt das 50. Jahr heiligen und sollt eine Freilassung ausrufen im ganzen Land für alle, die darin wohnen. Es soll ein Erlassjahr für euch sein. Da soll ein jeder bei euch wieder zu seinem Besitz kommen und zu seiner Sippe. Es ist das Erlassjahr, eine allgemeine Wiederherstellung. Und jeder Israelit, der seinen Landbesitz verkauft hat, bekommt ihn wieder zurück. Und wer sich einem anderen als Sklaven verkauft hat, darf zur Sippe zurückkehren. Vorweg, Gott richtet sich hier nicht wie der CO2-Rechner an jeden Einzelnen individuell. Er wendet sich an ganz Israel mit politischen, wirtschaftlichen, gesellschaftlichen Gesetzen, Geboten. Und diese Gesellschaft damals, da gab es eigentlich nur Bauern. Ein paar Leute, ganz wenig, die was anderes gemacht haben, um davon zu leben, aber die überwiegende Mehrheit der Menschen war Bauern. Und das kann man sich hin und wieder mal klar machen, das war bis vor 200, 300 Jahren überall auf der Welt so, 90-95% der Menschen waren Bauern. Hatten so ihr Land damals, haben darauf Weizen, Oliven, Trauben, Feigen und so weiter angebaut. Und Gott gebietet ihnen, dieses Land jedes 7. Jahr ruhen zu lassen und wortwörtlich nur von der Hand in den Mund zu legen. Und das ist aus mehreren Gründen so geboten, aber ein Grund ist, glaube ich, auch Nachhaltigkeit. Wenn man jedes Jahr das Gleiche auf dem Feld anbaut und alles abgeerntet wird, wird das Land ausgezehrt. Die Nährstoffe mehr und mehr aufgebraucht, bis das Land nicht mehr fruchtbar ist. Nicht der einzige Grund, aber einer. Das ist das eine Gebot. Das zweite, nach 50 Jahren gibt es so einen kompletten Reset. Im ganzen Volk. Wer sein Land verloren hat in der Zeit davor, weil er sich verschulden musste, das irgendwie verkauft hat, der bekommt es zurück. Einfach so bekommt er sein Land zurück. Und auch das ist ein Aspekt von Nachhaltigkeit, von sozialer Nachhaltigkeit, weil es diese ganz extremen Unterschiede zwischen Arm und Reich verhindert. Also natürlich gab es damals Leute, die reich waren, die reicher waren, die mehr Land hatten und Leute, die ärmer waren. Aber nicht so krass, wie wir das heute sehen. In Deutschland 2022 besitzen 2 Familien so viel Vermögen wie die ärmere Hälfte der Gesellschaft. Also 2 Familien so viel wie 40, 42 Millionen Deutsche. Und alle Gesellschaften, die nicht so einen Erlass, so einen Reset-Mechanismus irgendwie drin haben, die tendieren zu diesen immer größeren sozialen Klüften. Das sieht man schon im antiken Rom, man sieht es im Mittelalter, in den feudalen Systemen, man sieht es auch in den sozialistischen Systemen des 20. Jahrhunderts und in den kapitalistischen, in dem wir leben. Dann gibt es so Systemumbrüche, erschütternde Krisen, verlorene Kriege, die diese Dynamik durchbrechen, aber ich glaube, das ist nicht nachhaltig, das ist nicht Nachhaltigkeit. Auch wenn es ohnehin eher eine Frage der Gerechtigkeit ist und nicht der Nachhaltigkeit. Die Vorgabe, 3. Buch Mose, ist, das Land 6 Jahre bewirtschaften, 1 Jahr komplett ruhen lassen und alle 50 Jahre einen umfassenden Schuldenschnitt. Und das alte Israel hat sich irgendwann gesagt, ach komm, so alle Felder ein Jahr lang brach liegen lassen und die ganzen Bäume nicht abernten und so weiter, das ist doch totale Verschwendung. So, ne? Da wird schon nicht so groß was passieren, wenn wir es einfach ignorieren. Und dann passiert nichts. Erstmal. So einfach jedes Jahr das Feld zu bepflanzen, das scheint doch so kein großes Problem zu sein. So 10 Jahre nicht, 20 Jahre, 30, auch 100 Jahre kein großes Problem. Aber irgendwann war dann der Spaß vorbei. Dann kam Katastrophe nach Katastrophe. Und letztendlich wurde das ganze Land für 70 Jahre so gut wie unbewohnbar. Und das mit Ansage. Mit Ansage schon im dritten Buch Mose. Euer Land wird eine Öde und eure Städte werden eine Trümmerstätte sein. Dann endlich wird das Land seine Sabbate ersetzt bekommen. All die Tage seiner Verödung, während ihr im Land euer Feinde seid. Dann endlich wird das Land ruhen und seine Sabbate ersetzt bekommen. All die Tage seiner Verödung wird es ruhen, was es nicht an euren Sabbaten geruht hat, als ihr darin wohntet. So eine deutliche Warnung, vielleicht auch an uns, die aus den anvertrauten Ressourcen nicht das Allerletzte herausholen zu wollen. Als dann 900 Jahre später Israel in das Exil gehen muss, sagen vorher schon Jeremia und das erste Buch Chroniken, ein Grund für diese 70 Jahre im Exil, 70 Jahre Land unbewohnbar, ist, dass die Sabbatjahre nicht gehalten wurden. Das alles, was ich so bis jetzt zu dem Text gesagt habe, das sind in der einen oder anderen Art und Weise wirtschaftliche oder politische, technische Lösungen. So, das heißt nicht, dass das für uns heute mit veränderten Rahmenbedingungen irgendwie komplett nutzlos ist. So, wenn wir mehr Ressourcen aus der Erde holen, als regeneriert werden, mehr Treibhausgase emittieren, als aufgenommen werden können, so, dann hat das irgendwann katastrophale Folgen. Und genauso, wenn die Verteilung von Vermögen immer und immer und immer ungleicher wird, hat das irgendwann katastrophale Folgen. Aber lassen wir uns nochmal auf diese MIT-Studie vom Anfang oder zumindest auf diese zitierte Schlussfolgerung daraus ein. Jetzt unabhängig davon, ob das alles so stimmt mit den Wachstumsgrenzen etc. Sie sagen ja hier, die Lösung liegt nicht, und damit ist gemeint nicht nur so im politischen, wirtschaftlichen, technischen, sondern in was anderem. Gott beginnt das Thema, 3. Mose 25, wenn ihr in das Land kommt, das ich euch geben werde. Das Land, das ich euch geben werde. Und er endet das Kapitel mit den erwartbaren Sorgen der Israeliten. Und wenn ihr sagt, was sollen wir essen im 7. Jahr? Denn wenn wir nicht sehen, so sammeln wir auch keinen Ertrag ein. Da will ich meinen Segen über euch im 6. Jahr gebieten, dass er Ertrag schaffen soll für 3 Jahre, dass ihr seht im 8. Jahr von dem alten Ertrag, esst bis in das 9. Jahr, sodass ihr vom alten esst, bis wieder neuer Ertrag kommt. Darum soll das Land nicht für immer verkauft werden, denn das Land ist mein und ihr seid Fremdlinge und Beisassen bei mir. Die Israeliten kommen in ein Land, das Gott ihnen gibt. Es ist nicht erarbeitet, es ist nicht erkämpft, es ist nicht verdient, und ich glaube, das ist auch bei uns so. So, unser Wohlstand, den wir haben, sei das viel oder wenig, der ist nicht von uns erarbeitet, nicht von uns erkämpft, nicht von uns verdient. Wir haben ihn empfangen. Er wurde uns gegeben. Ja, wir haben unseren Anteil mit Anstrengung, mit Lohnarbeit, mit all unseren Entscheidungen, die wir treffen im Laufe unseres Lebens. Aber alle Möglichkeiten, die wir hier haben, von Bildung bis zu stabilen politischen Verhältnissen, das haben wir uns nicht erarbeitet, das haben wir uns nicht verdient, das wurde uns geschenkt. Und wenn man dem folgt, zum Grund her, dann wird uns das nicht von unseren Eltern oder Vorfahren oder den vergangenen Generationen geschenkt, sondern von Gott. Letzten Endes kommt es alles von Gott. Und was im 3. Buch Mose gefordert wird, ist Verzicht. Verzicht. So, nicht auf alles und nicht immer, aber schon der Verzicht auf den American Dream. Nur durch deine eigene harte Arbeit verdient eines Tages mehr Vermögen zu haben als Millionen von Menschen. Verzicht. Und Verzicht nicht, damit uns auch mal nicht so gut geht, damit wir unangenehme und harte Zeiten haben, sondern weil ein Leben ohne Verzicht, eine Gesellschaft ohne Verzicht und in dem Sinne Wachstum ohne Grenzen immer in der Katastrophe endet. Verzicht. Die fundamentale Einsicht ist am Anfang, am Ende, das, worauf wir verzichten, das haben wir uns nicht verdient, sondern es wurde uns geschenkt. Und ich glaube, es ist ein Unterschied, ob man denkt, ich habe das naturgegebene, gottgegebene, mir selbst verdiente Recht, auch diesen Winter unbegrenzt viel Strom und Gas zu verbrauchen. Oder ob man sagt, ich will nicht frieren und ich will für einiges auch Strom nutzen. Und wenn das nicht geht oder so richtig teuer wird, dann ist das doof. Aber es ist nicht mein gottgegebenes Anrecht. Den Israeliten sagt Gott damals komplette Versorgung im Sabbatjahr zu. Und es ist trotzdem ein Jahr mit Einschränkungen, mit Verzicht, aber ohne Hunger. Und so eine göttliche Zusage für ausreichend Gasversorgung in diesem Winter gibt es nicht, soweit ich weiß. Ich bin trotzdem sehr zuversichtlich, dass es reicht, aber ich bin noch zuversichtlicher, dass Gott da ist und dass die Welt nicht untergeht, falls es nicht so sein sollte. Nochmal zu dem Einstiegszitat: Ganz neue Vorgehensweisen sind erforderlich, um die Menschen auf Ziele auszurichten, die anstelle weiteren Wachstums auf Gleichgewichtszustände führen. Was die hier meinen, ist, irgendwie eine Bereitschaft zu erzeugen, auf manches zu verzichten. Und das mag insofern neu sein, dass man das auf so einem gesellschaftlichen Level, soweit ich weiß, bisher nirgendwo erkennen konnte. Aber so ganz neu ist die Idee trotzdem nicht. Und jetzt eine Frage, die richtet sich nicht an dich, wenn du irgendwie neu hier bist, neu in Gemeinde bist, dir noch nicht so sicher ist, was da so dran ist, dass Jesus Gottes Sohn ist, dass er für dich gestorben ist und auch verstanden ist. Das ist eine Frage, die richtet sich an dich, wenn du sagst, ja, ich bin fest im Glauben an Jesus. Was ist dein Sabbatjahr? Und damit meine ich nicht unbedingt ein Jahr und auch nicht dieses Jahr, was man als Lehrer, Beamter sich mal alle 7 Jahre nehmen kann, wo man dann eine Weltreise macht, wo man genießt und sich erholt, sondern was ist dein Sabbatjahr, wo du nicht vom Land nimmst, wo du verzichtest? Vielleicht besser gefragt, was ist mein Anteil an unserem Sabbatjahr? Worauf sind wir bereit zu verzichten? Worauf können, sollten, müssen wir verzichten? Zum Schluss, was ist nachhaltig? Matthäus 6. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo Motten und Rost sie fressen und wo Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie fressen, wo Diebe nicht einbrechen und stehlen. Wirklich nachhaltig ist nichts auf dieser Welt. Wirklich nachhaltig ist nur die Gewissheit, dass wir durch, mit Jesus zu einem neuen Leben auferweckt werden, das neben vielen anderen Dingen wundervoll in der Gegenwart Gottes auch ein nachhaltiges, ein ewiges Leben ist. Weiter Matthäus 6. Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet. Auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, spinnen nicht. Ich sag euch, auch Salomo in all seiner Herrlichkeit war nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, dass doch heute steht, morgen in den Ofen geworfen wird, sollte das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Darum sollt ihr euch nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden, kleiner Einschub, womit werden wir heizen, denn nach all dem trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass wir uns gewiss sein dürfen, dass du ein guter Gott bist, dass du voller Erbarmen, voller Gnade, voller Liebe und voller Hingabe für uns bist. Und du hast verzichtet auf deinen Thron, auf deine Göttlichkeit, auf dein Anrecht zu herrschen und bist gekommen auf diese Welt, hast dich uns gleich gemacht, bist Mensch geworden und erbärmlich gestorben am Kreuz. Es verzichtet auf so viel, auf ein leidfreies Leben, auf einen einfachen Weg. Wir beten, dass du diese Hingabe für andere, für dich, für dein Reich in unserem Herzen neu erwächst. Die Hingabe, verzichten zu können auf Dinge, die wir eigentlich haben möchten. Wir wissen, dass so wie du auferstanden bist und aufgefahren bist in dem Himmel und da jetzt thronst für alle Ewigkeit, auch wir auferstehen werden und kommen in deine Pracht, in die Nähe deiner Herrlichkeit, in deine liebende Arme, in ein nachhaltiges Leben. Amen.